Freizeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Herzlich willkommen, hier ist eine Halbzeit mit. Sie hören am anderen Ende der Leitung den fantastischen, den großartigen, den häufig kopierten, selten erreichten, eigentlich nie erreichten, Heiko Ossi Ossendorp, seines Zeichens Sportchef von Matzak, Sportbuzzer, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Unter seiner Leitung 2,1 Millionen Zeitungen. Sportteile von 2,1 Millionen. Stimmt übrigens 2,1 Millionen Zeitungen noch?
Ich dachte, die...
Oder sind es noch
ich
mehr?
Ich dachte, die 46 Minuten wären schon um. Bist du...
Warte, ich mache noch weiter. Ich mache Sportbuzzer Millionen in digitalen Netzwerken. Es ist der Wahnsinn, dass wir überhaupt miteinander reden können. Freut mich abartig. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich bin auch da.
Servus, hallo. Servus, Servus miteinander. Wolf, wie geht's dir?
Hast du dich erholt?
Wie geht's dir?
Gut, wirklich gut. Wirklich gut. Also ich bin froh gestimmt. Wetter ist gut. Pollenflug macht mir ein bisschen
immer
zu
noch,
schaffen.
Ja.
Ja, der Zeh heilt. Ich kann jetzt schon wieder mich fortbewegen über schnelles Gehen hinaus. Das hilft. Ansonsten keine Probleme. Also die Schlauchspule ist nach wie vor nicht da.
Aber auf dem Weg.
Ist auf dem Weg, ja. Ich muss aber dazu sagen, ich habe es ja auch noch nicht bestellt. Aber ich tue es. Wir werden noch im Rahmen der Corona-Pause sicher Vollzug melden, was die Spule betrifft.
Was macht die Fernseh-Sports-Doku?
Ja, ich habe meistens, bin im Haushalt, bin ich sehr aktiv. Also ich interessiere mich jetzt für zum Beispiel den Abwasch.
Das ist also sehr lobenswert.
Ich meine jetzt auch, ja, ich bin aktiv an der Waschmaschine, insbesondere die schwierigen Fälle zählen mittlerweile zu meinem Spezialgebiet.
Socken verschwinden bei euch auch Socken?
Ja, ich bin der Abteilung Porentiefe Reinheit mittlerweile.
Der weiße Riese wird der genannt.
Der weiße Riese, genau. Ja, so. Ich habe auf deinen Geheiß hin oder auf deine Empfehlung hin, habe ich mir Diego Maradona angeguckt.
Und ich hoffe, also du warst nicht begeistert.
Ich war total begeistert. Also den Doku-Film 2019 von Asif Kapadia, der das nochmal neu aufgelegt hat. Also mit Bildern, die ich tatsächlich noch nicht kannte. Und die Geschichte ist einfach imposant. Ja. Und hilft so ein bisschen diese Person und den Lebensstil und die Lebensart und auch den Lebenswandel auch heute zu verstehen. Also das war sehr ergreifend, muss man sagen.
Also absolute Empfehlung, meiner Meinung nach.
Ja,
ich finde, einen kleinen Haken hatte ich vielleicht, war hinten raus, das quasi Leben nach seiner aktiven Karriere kam mir ein bisschen zu kurz.
Ja, auf 94 wurde nicht nochmal thematisiert. Also das ist dann nur im
Es ging dann nach 90 ging es relativ schnell.
Ist zwar im Bild dann nochmal aufgetaucht, die von uns erwähnte Geschichte mal, wo er mit dem Luftgewehr auf Journalisten geschossen hat. Wobei ich das auch gar nicht schlimm fand, dass es der Film so ein bisschen offen gelassen hat, weil...
Ach so, ich dachte, dass er da rumgeballert hat.
Nein. Also, dass der Film es offen gelassen hat, weil irgendwie ist dann an dem besagten Wendepunkt, sie lassen ihn nicht aus Neapel weg und, Er verstrickt sich in Drogen und
Mafia,
und Camorra und Selbstzweifel und so weiter. Das ist ja, also es beschreibt die Wurzel, finde ich, ganz gut. Und die Auswüchse kommen dann im Abspann oder einfach in den letzten 5 Minuten einfach in kurzen, schnellen Bildsequenzen nochmal zur Aufführung. Also das ist künstlerisch, fand ich, total schön gelöst.
Und du bist ja, ehemaliger Schauspieler, wie wir erfahren haben auch.
Ja. Ich fand, das war ein total schöner Film. Also dafür, dass praktisch kein neues Material gedreht wurde, korrigiere mich, sondern alles auf Bestandsmaterial basiert.
Top, ne? Top
gelöst. Und einfach toll zusammengeschnitten. Super. Also ich finde die Anfangssequenz schon so geil, wo die Richtung São Paulo fahren, weißt
mega,
du?
Mega, mega, ja, mega.
Also ja. Das ist wie so eine Verfolgungsjagd und alle rasten aus und er ist da. Und dann gibt's ja erst die Rückblende nach Barcelona. Ja,
genau.
Toll. Toll.
Wo sie im Spiel gegen Bilbao mal kurz die Beine brechen wollen.
Ja.
Mit 8 Leuten.
Ja.
Aber wirklich toll. Ich bin noch nicht dazu gekommen, deinen Tipp nachzuschauen. Sunderland steht aber wirklich auf meiner Liste, weil ich aktuell noch in anderen Serien gefangen bin. Unter anderem musste ich natürlich gestern starten mit Michael Jordans letztem Tanz. Eine Folge habe ich geschafft.
Beide. Ich habe beide geguckt.
Du hast beide geguckt?
Ja,
aber ich finde schon die erste so fantastisch. Also ganz, ganz großartig, finde ich.
Guckst du es im Original oder guckst du es mit deutscher Übersetzung?
Nee, ich guck's im Original.
Okay. Ja, das hilft. Das hilft, mit Sicherheit. Ich habe immer mal hin und her geswitcht, dann auch deutsche Übersetzung. Und das ist zum Teil irgendwie schwierig. Und das finde ich dann fast ein bisschen lieblos.
Also schwierig, das ist
das ist mir bei Sunderland auch aufgefallen. Das hat man, in der Anmutung ist das so, das wurde durch einen Übersetzungscomputer gejagt und wurde dann von Leuten gesprochen, die nicht wirklich in der Materie sind. Also wo dann Namen falsch ausgesprochen wurden oder einfache Übersetzungsfehler gemacht wurden. Also es ist dann, teilweise werden dann die Kommentatoren übersetzt. Und das ist wirklich schwierig. Da rede ich zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung. Das ist auch schon ewig her, mal eine Zeit lang gemacht. Da habe ich so ein internationales Magazin betreut. Da kam immer das war auf Englisch geskriptet. Und wir haben das dann an ein Übersetzungsbüro gegeben. Das wurde dann quasi auf Deutsch übersetzt. Und wenn du so Kommentarstil, also auch so typische so Basketball-Phrasen oder in dem Fall waren es Fußball, Fachbegriffe, wenn die dann 1:1 übersetzt werden und dann aber auch noch so vertont werden, dann klingt es mitunter witzig. Und das trübt so ein bisschen den Gesamtcharakter. Aber insgesamt toll.
Für mich mein erstes Highlight war, weil das sind halt so diese, genau die Dinger, finde ich, die man sehen will, diesen Einblick, den du sonst nicht bekommst, war, wo der Besitzer der Bulls oder der Manager, besser gesagt, dieser Kleine, wie heißt der nochmal? Jerry Krause. Der dann quasi den Phil Jackson loswerden will oder ihn ja auch zwischenzeitlich los wird und dann Michael Jordan und Scottie Pippen ihm bei jedem Training hochnehmen, ob er die Tabletten gegen Kleinwüchsigkeit schon genommen hat und so. Also wir müssen den Ring mal ein bisschen niedriger machen, willst du auch mal werfen und so. Das ist schon richtig geil, finde ich. Also das ist, hat was.
Ja.
Aber nicht nur auf dem Filmsektor gibt's Neuigkeiten, sondern auch was unseren Podcast angeht, wir haben extrem viel, was mich wirklich freut, das meine ich ganz ernst, sehr viel positives Feedback bekommen, auch für unsere letzte Folge, wo wir sehr viel über Sport mal wieder gesprochen haben, weniger über Gartenschläuche. Ich glaube, dass auch das freut den einen oder anderen. Und es gab einen Wunsch, Wolf, der an dich herangetragen wurde. Ich guck mal eben, ob ich das noch finde.
Ja.
Von einer Dame.
Ja.
Ja,
ich sage einfach mal ja.
Und die Dame heißt Julia K. Und sie schrieb, ich liebe euren Podcast. Wolfus, wenn du mal was aus deinem Buch vorlesen kannst, dann nimm bitte die Geschichte mit Semino Rossi in Bremen. Ich habe damals bei deiner Lesung herzlich gelacht. Bitte macht weiter so. PS, was macht der kleine C?
Ja,
also Rossi, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich weiß auch nicht, ob du jetzt aus der kalten Hüfte das bereit bist.
Nee, pass auf, ich müsste jetzt tatsächlich suchen, wo ich das Buch habe. Wir machen das in der nächsten Folge. Hand drauf. Wir kommen wieder am Samstag 15.30 Uhr.
Ja, richtig.
Und machen ein bisschen Gebimmel und ansonsten Semino Rossi.
Das heißt, ich kann mich dann relativ entspannt
du könntest, sagen wir, als Klatschvieh am anderen Ende.
Also dann tun wir der Julia den Gefallen und versprechen hiermit hoch und heilig, dass es am Samstag um 15.30 Uhr
Samstag 15.30 Uhr gibt es die nächste Folge, dann Oder nee, dann lese ich die komplette Geschichte.
Oder die komplette. Ja, gut, ja. Das dauert, was schätzt du?
Nicht das komplette Buch, das würde den Rahmen sprengen. Das können wir vielleicht ein anderes Mal machen, aber im Rahmen eines Weltrekordes. Nein, aber das machen wir. Dann das heißt, nächsten Samstag.
Dann können 15. die Leute sich ja auch schon ein bisschen wieder an Bundesliga gewöhnen, weil, wie wir ja wissen, der Zeitpunkt scheint näher zu rücken.
Ja.
Also 9. Mai gestern bei den Kollegen der Bild haben sich einige hochrangige Politiker und einige hochrangige Bundesliga-Manager, die zufällig zusammengeschaltet waren zum gleichen Zeitpunkt, haben sich zufällig zum gleichen Aki, Kalle, Markus, Söder, der Laschet ist auch noch da, ja gut, haben sich geäußert und haben in Aussicht gestellt, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie es schon verbrieft zugesagt haben, weil das geht ja auch gar nicht. Am Donnerstag ist die DFL-Sitzung, dann will die Politik auch nochmal ein Wörtchen mitreden, aber man hat den Eindruck gewonnen.
Ich hab mich amüsiert über den Satz und dann würde ich gerne das Robert-Koch-Institut nochmal drüber gucken lassen.
Ja, das hat genau. Mir gut.
Da müssen die Jungs vom RKI, also mittlerweile sind wir ja so firm in allem, das sind ja Das ist Thorsten, RKI, was wollt ihr eigentlich? Natürlich, ja, gucken alle nochmal. Dann gucken die Damen und Herren vom RKI, gucken nochmal drüber.
Schaut nochmal kurz drüber, ob alles passt.
Und dann sollte es mich sehr wundern, wenn das nicht am 9. Mai stattfände. Darf ich dazu was sagen?
Du darfst
immer
was sagen.
Ich habe einen aufsehenerregenden Kommentar dazu gelesen beim Sportbuzzer. Autor, der Sportchef himself, der Chefredakteur Sport himself, Heiko Ostendorf.
Übertreib jetzt.
Und er hat es mit einer, wenn ich sage, kritischen Note versehen, übertreibe ich nicht, Ossi.
Ich weiß nicht, meinst du das jetzt, also höre ich da von deiner Seite wiederum kritische Unterton raus?
Nee. Das war jetzt einfach nur Wiedergabe von Tatsachen.
Ja, kannst du.
Ohne also, Tendenz.
Soll ich dazu was sagen?
Bitte.
Es ist richtig, was du sagst. Ich habe einen Kommentar geschrieben, auch einen recht kritischen Kommentar. Und ich stehe dem Ganzen auch nach wie vor relativ kritisch gegenüber. Ich muss das aber ganz klar einmal formulieren, weil natürlich freue ich mich A, ob meines Jobs, B, auch privat als Fußballfan und Liebhaber, wenn die Kugel wieder rollt, wenn man auch mal wieder ein bisschen Ablenkung bekommt. Ich kann diese Argumentation total nachvollziehen, dass man den Leuten jetzt wieder was geben will, worauf sie sich freuen können. Alles richtig. Aber ich habe ein paar Zweifel, dass das Ganze funktionieren wird. Und die habe ich auch in einem Kommentar angemerkt. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Es fängt damit an, dass mir der Glaube fehlt, dass man verhindern kann, dass sich Leute in größeren Gruppen, und da reden wir nicht über 2, 3 oder 5 Leute, sondern vielleicht Dutzenden oder Hunderten, irgendwo treffen und Spiele schauen, Derbys schauen, Spiele schauen, wenn es um am Ende um Titel, um Abstiege, Aufstiege, wie auch immer geht. Das ist Punkt A. Punkt B ist das Zeichen an die Gesellschaft, das, was ja selbst die Ultras zuletzt mokiert haben. Und dann fiel mir auch noch der Satz ins Ohr von Christian Seifert, der gesagt hat, die Fußballer, also die Profis, müssen jetzt Vorbilder sein. Das ist mit Sicherheit auch inhaltlich korrekt.
Ja.
Wenn ich mir überlege, wie oft in der Vergangenheit Fußballer, vor allen Dingen die Masse an Fußballern, als Vorbild getaugt hat, also 18-jährige Millionäre, die jetzt ein Vorbild für die restlichen 80 Millionen irgendwie in Deutschland sein sollen, auch da fällt es mir schwer zu glauben. Und es gibt ja Beispiele, allein jetzt schon in den wenigen Wochen, wo es Spieler in Shisha-Bars gab, die sich mit ihren Kumpels getroffen haben, sich da eingeschlossen haben mit 20, 30 Leuten, sich mit Frauen vergnügt haben. Und ich will das gar nicht ausführen. Ich sage, es fällt mir schwer zu glauben, dass die breite Masse an Fußballern sich der Verantwortung bewusst ist und auch der Vereine übrigens. Das war so mein Abspann in dem Kommentar, weil ich wirklich relativ viel telefoniert habe in den letzten Tagen und Wochen. Und das Tuschelthema in der Bundesliga ist ja längst, dass es Vereine gibt, die hinter verschlossenen Türen längst Mannschaftstraining abhalten. Ne? Und wenn das stimmen sollte, ich mag das nicht zu abschließend zu beurteilen, aber es gibt nicht wenige, die das behaupten oder behaupten sogar zu wissen, dass dem so sei, ja. Dann ist das natürlich das nächste untrügliche Zeichen, dass ja, dass da einfach das eigene Süppchen gekocht wird und im Zweifelsfall die eigenen Ziele und Ansprüche da über dem stehen, was vielleicht vernünftig ist. Und Vernunft wird gefordert sein, wenn es tatsächlich am 9. Mai weitergehen soll. Mhm. Wie siehst du es?
Ja. Also es geht darum, dass alle vernünftig damit umgehen, mit diesem Privileg. Wir haben es ja schon häufiger mal andiskutiert. Mhm. Also jetzt gilt es für sämtliche Fußballprofis zu beweisen, dass sie eben doch zum Vorbild taugen. Das ist relativ einfach. Und sie bekommen jetzt die Chance und ich hoffe, dass sie und dass die komplette Branche dieses Privileg als solches erkennt und das dann so umsetzt. Ich habe medizinisch gesehen, habe ich relativ wenige Bedenken, ehrlich gesagt. Ich kann total nachvollziehen, dass diese ganze Branche auch für sich kämpft, ja, weil eben hinter verschlossenen Türen einfach auch getuschelt oder auch sehr offen darüber diskutiert wird, dass in manchen Clubs das Wasser bis zum Hals steht. Das heißt, dass diese Branche kämpft ums Überleben einiger prominenter, durchaus prominenter Clubs. Und dafür ist oder der Fußball spielt in unserer Gesellschaft eine außerordentlich wichtige Rolle und dementsprechend kann ich das nachvollziehen, dass die Branche kämpft. Ich kann nachvollziehen, dass die Politik sagt, wir machen das jetzt mal oder wir versuchen das jetzt mal. Und wir befinden uns ja in so vielen Bereichen offensichtlich im Versuchsstadium. Also warum sollen wir nicht auch das versuchen und gucken, ob es klappt?
Okay, da hast du jetzt einen wichtigen Punkt, finde ich, genannt. Da bin ich zum Beispiel komplett bei dir. Es ist ein Versuch, ne? Aber es ist, genau. es heißt ja genau. nicht automatisch, dass es dann auch funktioniert. Aber
absolut. Also wir versuchen viel. Die versuchen ja auch, die Politik versucht mit Lockerungen, das öffentliche Leben zurückkehren zu lassen. Schritt für Schritt, peu à peu. Und wir denken jetzt ab heute nochmal 14 Tage, 3 Wochen weiter, müssen dann natürlich, also wahrscheinlich müssen wir ja wochenweise einen Status quo überprüfen und müssen dann mehr oder weniger wochenweise entscheiden, geht jetzt endgültig wieder nicht. Also das tun die ja die ganze Zeit im Grunde zu überprüfen, ob es jetzt zu viel geöffnet ist oder zu wenig geöffnet ist. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, da 22 Mann und Schiedsrichter und so mit Mundschutz rumlaufen zu lassen. Also das muss dann schon, ja, es muss halt schon auch noch nach Profifußball aussehen, damit man sich nicht komplett lächerlich macht. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt auf die Reaktion der Leute. Ich habe das Gefühl, dass viele so einsichtig sind, dass sie wissen, dass Versammlungen im öffentlichen Raum oder in größerer Runde einfach noch keinen Sinn machen. Und das wird sich ja bis Mai auch nicht verändern.
Also reicht das für dich, viele?
Ja,
reicht das viele?
Man darf auch die Leute nicht, finde ich, nicht komplett bevormunden.
Also, okay, eine Frage. Du bist ja in München zugegen.
Ja.
Und da habe ich jetzt zum Beispiel am Montag, war es glaube ich, die Titelseite der Abendzeitung gesehen mit Bildern vom Sonntag oder Samstag rund um die Isar. Und das war wie im Freibad zu schlimmsten Zeiten. Da habe ich war die Überschrift, München geht raus. Ich glaube 500 Fälle, die Polizei angezeigt hat, sage ich mal, oder? Und die Beamten wären gar nicht nachgekommen. Sie hätten noch viel, viel mehr Strafen und Anzeigen aussprechen müssen, kamen aber gar nicht hinterher.
Ja.
So, und das ist dann für mich wieder so ein Zeichen. Gestern höre ich bei den Kollegen vom WDR in Bezug auf die Geschäfte, die in Köln wieder geöffnet haben, dass die Leute überhaupt noch auf den Bürgersteig gepasst haben zusammen und nicht sich auch noch Huckepack in die Geschäfte getragen haben, war alles.
Mir hat am besten gefallen das Bild aus Dresden, wo die Masken ausgeschenkt wurden.
Das habe ich nicht gesehen.
Eine kilometerlange Schlange, wo die Leute dicht an dicht hintereinander standen und auf Masken gewartet haben.
Ja.
Also
das sind die Dinger, die mich halt einfach zweifeln lassen. So.
Ja.
ich hoffe, ja, dass ich falsch liege.
Ich sage ja jetzt nicht, dass du völlig auf völlig Banane bist.
Sagst du oft, aber
auf der Wurstsuppe dahergeschoben ist. Aber ich traue es den Menschen zu, dass sie mittlerweile einfach einschätzen können, was geht und was nicht geht. Und
du hast natürlich auch deutlich mehr Lebenserfahrung als ich. Das
muss man sagen. Ich bin ein sehr alter, weiser Mann. Nein, aber lass es uns gucken, was dabei rumkommt.
Absolut, bin ich bei dir. In der Zwischenzeit können wir wieder, zum Glück, auch da sind wir ja froh drüber.
Das wird auch wieder ein Stück Bundesliga-Geschichte.
Das wird es auf jeden Fall.
Ja. Dann gut. Also wir werden darüber reden. Ich werde hier einen Erfahrungsbericht geben, wenn ich dann am 9. aus dem Stadion komme und sage, ja, also das kann man doch so machen. Oder vielleicht werden auch die Leute feststellen, also das sollen wir jetzt, dieses komplette Jahr sollen wir jetzt Geisterspiele machen. Vielleicht werden die Menschen auch sagen, also da geht uns weg mit Geisterspielen. Macht das alles zu. Wir sind bereit, sämtliche Konsequenzen zu tragen. Lass uns wieder kommen, wenn wir dürfen. So, das kann ja auch sein. Auch so eine Reaktion kannst du ja hervorrufen.
Glaube ich nicht.
Dreh mal die Zeit 6 Wochen zurück. Dann haben wir gesagt, Geisterspiele, um Himmels Willen. Was wollt ihr denn nicht? Also das ist der Untergang des Fußballs und es fehlt die Essenz. Und es war ja richtig. Ja. Und mittlerweile ist so der kleine Strohhalm, der kleine rettende Strohhalm sind jetzt auf einmal Geisterspiele für viele Fans und für die komplette Liga. So, und dann, ja, lass es uns ausprobieren, wenn sämtliche Regularien eingehalten werden können. Lass uns gucken, wie die Spieler mit der Rolle umgehen, wie die Vereine mit der Rolle umgehen und letztlich auch wie die Fans mit der Rolle umgehen.
Vielleicht heißen die Dinger ja auch dann bald gar nicht mehr Geisterspiele, sondern da gibt's irgendwie einen neuen Begriff, der erfunden wird. Mir fällt gerade keiner ein, aber vielleicht auch da kommt vielleicht aus unserer Community
Weißt du, wenn bei einem Geisterspiel das Abstiegsgespenst auftaucht, was dann los ist? Dann ist die Hitchcock-Liga zurück.
dann ist aber wirklich Geisterstunde dann, ne?
Dann läute ich das Totenglöckchen. Das wird gut.
Vielleicht sitzt du da ja bald auch mit so einem schicken Laken über dem Kopf dann.
Laken sitze ich da, mit so einem Maleranzug und unten mit der Taucherbrille. Auf jeden Fall mit der Taucherbrille.
Ja, da ist sie wieder, die gute alte Taucherbrille. Ja. Aber das Schöne war ja auch in der letzten Folge, fand ich, mir ging es zumindest so, sich endlich mal wieder auch ausgiebig über Fußball zu unterhalten. Ja. Da ging es vor allen Dingen um Manuel Neuer. Jetzt hat inzwischen du bist großer Fan von Alphonso Davies, hat man wirklich schon oft rausgehört.
Ja,
Der hat jetzt verlängert.
Fan ist einer zu viel. Aber wenn es um herausragende Figuren geht in dieser Saison, dann ist Alphonso Davies sicher einer derer, die in den Pool gehört.
Da bin ich ja auch völlig bei dir. Aber er hat verlängert jetzt bis 2025. Ja. Manuel Neuer möglicherweise bald und
Annäherung gegeben, ne?
Also das hat Annäherung gegeben. Karl Rummenigge hat sich jetzt ja auch nochmal
Ihr würdet sehr wahrscheinlich von Kuschelkurs sprechen.
Ah ja, ein Rückkehr
zum Kuschelkurs.
Kuschelkurs vor den Geisterspielen. Ja, es könnte auch irgendwie ein Pornotitel aus dem Erotikstreifen aus dem 80ern sein.
Strom, ja.
Genau, warum liegt hier Peter Bond in der Hauptrolle mit Kuschelkurs vorm Geisterspiel. Also, und dann stelle ich mir so eine verranzte Berghütte vor, wo dann irgendwie die Zensi reinkommt.
Beruhige dich. Es ist jetzt Zeit, dich zu beruhigen. Du bist nicht alleine in deiner Isolation. Es hören die Millionen Menschen an ihren Transistorradios zu im Moment.
Aber 21 Uhr, Wolf, ne? Ist das nicht so?
Aber wir hatten uns darauf verständigt, rund um die Uhr abrufbar.
Verdammt, das habe ich vergessen.
Okay. Ja, du willst nichts von deinen Schweden-Western wissen, du.
Vielleicht können wir es rausschneiden. Nein, also der Aufhänger sollte eigentlich ein ganz anderer sein, nämlich darum, dass man den Eindruck hat, dass die Bayern sich auch in der Führungsebene ein bisschen neu aufstellen. Also ist ja jetzt wenig überraschend durch den Abgang von Uli Hoeneß.
Ja.
Der von Kalle Rummenigge ist auch absehbar. Mit Olli Kahn und Brazzo sind jetzt zwei neue Leute am Werk. Brazzo war zwar schon vorher da, ist aber auch nochmal ein aufgerutscht. Das wird halt spannend zu beobachten sein. Herbert Hainer natürlich nicht zu vergessen. Mhm. Was glaubst du? Also wird sich das komplett ändern? Hat sich das jetzt schon ein bisschen geändert? Die Kritik, die von Manuel Neuer ausging, und das war ja der Aufhänger, bezog sich ja aller Voraussicht nach, ging sie zumindest in die Richtung von Hasan Salihamidžić. Nicht das erste Mal, dass man aus der Mannschaft oder aus dem Umfeld der Mannschaft Kritik an ihm hört. Er ist nach wie vor umstritten. Glaubst du, dass er es überlebt?
Sportlich meinst du?
Mhm.
Also ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich finde, was man Brazzo immer noch zugestehen muss, ist, dass er noch ein Lernender ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass er einen Freibrief bekommt, wenn er irgendwelche Sachen durchsteckt, was wir ja auch nicht wissen. Weil das ist ja, also der Vorwurf steht unausgesprochen im Raum.
Ja.
Das letztlich führen die Wege zu Brazzo und er wird sagen, sag mal, seid ihr bescheuert, ich werde den Teufel tun und irgendwas an irgendwelche Zeitungen geben. Deshalb sage ich nochmal, es geht um Verhandlungsstrategien. Und es geht jetzt auch, natürlich auch darum, dass Salihamidžić jetzt alleine schwimmt oder ein Stück weit losgelassen wird.
Mhm. Ne? Ein bisschen von der Leine gelassen wird.
Und das jetzt mit Oliver Kahn, wo ja auch keiner weiß, wie groß ist der Einfluss von ihm schon. Also, dass er sich bei der Torhüterfrage mit reinhängt, steht, glaube ich, außer Frage. Aber auch bei anderen bei anderen Spielern auf anderen Positionen. Also ich würde dem Ganzen gerne noch ein Jahr Zeit geben und würde einfach versuchen, mal festzustellen, inwieweit da Methode dahinter steckt.
Mhm.
Also ich bin weit davon entfernt, Salihamidžić jetzt anzuzählen, weil ich es auch wirklich nicht beurteilen kann. So, also wer hat da warum was durchgesteckt. Das ist
okay. Das war jetzt nur ein Aufhänger, ne?
Ist ja, das war. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, dass er grundsätzlich schon einer ist, der diese Position ausfüllen kann. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss man ihm eine gewisse Zeit geben, um jetzt dann auch alleine zu schwimmen. Also er hat jetzt viel gelernt von Hoeneß, von Rummenigge. Der eine hat fast gänzlich losgelassen, der andere tut so peu à peu. Trotzdem halten die, glaube ich, beide noch den Daumen drauf. Also würde ich jetzt in meiner Beurteilung so sagen. Ja. Also in meiner Beurteilung aus der Ferne. Was hat Kahn da schon zu sagen? Darüber haben wir gesprochen. Also jeder muss sich zurechtfinden. Das Ding mit Davis, ne, um auf den nochmal zurückzukommen, das ist ja alleine und ausschließlich Salihamidžić gewesen.
Definitiv.
Also gesehen, gescoutet, für gut befunden, geholt, verpflichtet, aufgebaut, jetzt Vertrag verlängert.
Also
wenn du es daran festmachst, kannst du sagen, Donnerwetter, was für ein toller Manager, was willst du eigentlich mehr?
Ja, aber war jetzt nicht der einzige Deal, den er bisher gemacht hat. Ich sage jetzt mal, unabhängig davon, ich will da jetzt auch gar nicht bei Bayern zu sehr ins Detail gehen. Es ist extrem spannend, wie, finde ich, immer bei solchen, Machtwechseln, die es ja sind, ne? Also von Hoeneß und Rummenigge hin zu Hainer und Kahn und Brazzo, da passiert ja was. Auch ein Flick, haben wir drüber gesprochen, hat neue Macht bekommen im Zuge seiner Verlängerung.
Genau, auch das spielt er jetzt mit rein. Auf einmal hast du einen sehr präsenten Trainer, der auf einmal in die Entscheidungsfindung mit einbezogen wird. Das sind ja immer wieder neue Gemengelagen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und die Bayern haben ja damals sich offenbar sehr, sehr bewusst gegen einen fertigen Bundesliga-Manager entschieden. Beziehungsweise Eberl hat dann abgesagt und dann war klar, okay, also dann brauchen wir einen Lernenden.
Dagegen entschieden, würde ich jetzt nicht unterschreiben.
Ja, also sie
wurden sich nicht einig, oder?
Alle Coins auf Eberl. Eberl sagt ab und dann, ja, Alternativen, wer weiß was. Dann müssen wir halt einen nehmen, der halt reinwächst, der bei uns lernt, der uns über die Schulter guckt und der dann irgendwann alleine schwimmen kann. Mhm. Und wir sind jetzt, denke ich, in der zweiten Phase. bei Salihamidžić. Und wirklich, ich meine, man sollte dem Ganzen noch ein Jahr geben, um dann eben abschließend beurteilen zu können, wuppt das oder wuppt das nicht? Dass das ein schwieriger Job ist, denke ich, steht außer Frage. Also insbesondere da.
Spannend ist ja immer, wie oft wir über, oder allgemein die Branche, die Medien, über Trainer reden, Trainer miteinander vergleichen, über Stürmer, Verteidiger oder Torhüter. Ja. Selten vergleicht man wirklich die Führungsebenen eines Clubs. Ne?
Wirklichen Entscheider, ne?
Genau, wirklichen Entscheider, die wirklich wichtigen Menschen in einem Club, weil es ja um mehr geht als um das nackte Ergebnis. Natürlich, 5 € ins Phrasenschwein ist am Ende wichtig auf dem Platz, aber da gehört ja so viel dazu mittlerweile, wo die großen Clubs längst Unternehmen sind. Das haben wir jetzt in der Corona-Krise nochmal mehrfach vor Augen geführt bekommen, ne? Wie viele Arbeitsplätze, wie Kohle und so weiter da dran hängt. Wie siehst du da die Bayern aufgestellt im Vergleich zu anderen? Oder wie siehst du andere Vereine aufgestellt im Vergleich zu Bayern München, zum Branchenprimus? Also ich nehme jetzt mal die direkten Verfolger natürlich in erster Linie. Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen.
Naja, also die Bayern sind jetzt im Moment, wenn man das mal so sagen kann, in einer kreativen Phase. Weil die langfristigen die jahrelang da das Zepter geschwungen haben und das Ruder geführt haben und teilweise selbst in die Tasten gehauen haben, treten zurück. Und es kommen einfach neue dran. Nochmal muss man abwarten. Borussia Dortmund fährt ja ganz klar das langfristige Modell mit Watzke seit, korrigiere mich, 15 Jahren im Amt, mit Zorc seit über 20 Jahren im Amt und davor schon dort gespielt. Das ist ja das Modell Diener des Vereins seit Geburt und auf Lebenszeit.
Aber wenn ich da kurz rein darf, hierarchisch natürlich komplett anders aufgestellt als die Bayern zum Vergleich.
Total,
ne?
Total.
Bayern hattest du zwei Großkopferte, die sich auch gerieben haben, nicht zu knapp, was viele Vorteile hatte, glaube ich, von denen man weniger mitbekommt und einige Nachteile, da ist Eberl aus meiner Sicht eins davon und ein Thomas Tuchel, der sonst wahrscheinlich auch bei Bayern gelandet wäre, ein anderes, nämlich, dass sich Hoeneß und Rummenigge dann auch oft nicht einig waren, wenn es eben um Punkte geht und sich dann am Ende man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt hat. So, ja. Das ist ja bei Dortmund komplett
anders. Aber niemand wird sagen, dass die Phase mit beiden nicht erfolgreich
gewesen. Nein, genau, deshalb sage ich, es hat ja auch viele Vorteile. Aber ich sage, Borussia Dortmund ist komplett anders aufgestellt, indem sie einen, ich sag mal, Patriarchen haben mit Aki Watzke und mit Michael Zorc, jemanden, der bewusst, der hat ja nie so das ganz große Rampenlicht gesucht und ist eher der Typ, der im Hintergrund arbeitet, der tritt jetzt auch nicht vor jede Kamera und ist sicherlich eher ein, wie soll ich sagen, jemand, der Watzke zuarbeitet, als jemand, der auf Augenhöhe mit ihm tatsächlich in Infight geht.
Ja.
So, das ist das Modell Borussia Dortmund. Gehen wir noch einen weiter, gehen wir nach Mönchengladbach.
Noch eine ganz entscheidende Figur ist bei Borussia Dortmund?
Ja, Carsten Kramer.
Carsten Kramer.
Ja. Der würde sich aber in sportliche Belange übrigens auch nie einmischen.
Ne? Nie einmischen.
Ja.
Aber es ist natürlich eine fulminante tragende Säule von Borussia Dortmund.
Ganz wichtige Figur. Ich glaube auch so für die breite Öffentlichkeit eher unterschätzt. Ich glaube, die Leute, die wirklich diesem Club anhängen und sich rund um die Uhr damit beschäftigen, die wissen um seine Wichtigkeit. Ich glaube auch übrigens, dass er irgendwann derjenige ist, welcher Aki Watzke irgendwann beerben wird, ist mein Gefühl so. Okay. Wenn es nicht Matthias Sammer dann sich nochmal breitschlagen lässt, es vielleicht doch zu machen. Mhm. Den haben wir jetzt natürlich in diesem Gebilde, Sebastian Kehl, die haben sich da ja auch nochmal neu erfunden, Borussia Dortmund, aber das meine ich. Die haben sich dann Berater, Experten dazugeholt, haben den Kreis ein bisschen erweitert. Ja. Aber ganz klar, oben der Boss ist Hans-Joachim Watzke und dann kommen die anderen. So, ne? Mhm. Und bei Borussia Mönchengladbach ist es zum Beispiel, finde ich es auch total spannend und ist auch ein Erfolgsmodell, der am Anfangs oft belächelte Max Eberl ist mittlerweile seit Jahren der starke Mann. Mhm. Und da gibt's eigentlich gar keinen anderen, der ihm sportlich mit reinredet. Natürlich hat er Leute wie Rainer Bonhoff mit im Vorstand als Vizepräsident, wie Hans Meyer, mit denen er ganz oft sich auch austauscht, aber die am Ende niemals, und das meine ich eben mit einem anderen Modell, öffentlich irgendwie eine andere Meinung vertreten würden, als es Max Eberl tut. Mhm. Die haben mit Rolf Königs auch einen Präsidenten, der viel Geld auch und Herzblut in diesen Verein gesteckt hat, aber der sich
sehr repräsentativ, ne?
Das ist genau richtig. Ja. Der hält sich komplett raus, ne? Komplett raus aus allem. Mhm. Auch da Steffen Korrell, jemand, der Max Eberl seit Jahren wirklich hart zuarbeitet. Ja. Aber und auch ganz, ganz wichtiger Mann. Ich glaube, Max Eberl würde nirgendwo hingehen ohne Steffen Korrell.
Ja. Also gutes Auge auch, ne?
Genau.
Für Talente und ja. Und ein witziger, also ist ein total netter Kerl, aber tritt in der Öffentlichkeit praktisch nicht in Erscheinung.
Null, will der auch nicht. Also
Borussia Mönchengladbach tritt auf mit der Stimme von Max Eberl.
Das meine ich, genau.
Ja.
Genau. Und auch das ist bemerkenswert, weil als es wirklich kurz vor knapp war, dass Max Eberl zu Bayern ginge, was ja, wie gesagt, nicht so weit weg war, da gab es ja intern das Modell bei Borussia, dass Max Eberl auch gesagt hat, so wenn ich Steffen Korrell nicht mitnehmen kann, weil er nicht will oder weil Bayern nicht will, dann soll das hier mein legitimer Nachfolger werden. Mhm. Das wiederum wollte, glaube ich, Korrell nicht, nach allem, was ich damals gehört habe, weil er eben sich gar nicht in so einer Rolle sieht. Mhm. Ne? Weil der will das gar nicht, der will gar nicht die Öffentlichkeit haben. So, und dann gehst du zum nächsten Club rüber, nach Leipzig. Das ist natürlich nochmal ein ganz spezielles Modell.
Ja.
Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ein Oliver Minzlaff, mittlerweile auch ein gestandener Bundesliga-Manager, akzeptiert. Ja. Anfangs auch belächelt worden, ne? So, das ist das nicht der mit Helene Fischer und der war doch mal Berater von Gomez und hahaha. Und der war ja mal Leichtathlet oder Marathonläufer, wie auch immer.
Was denn mit Helene Fischer?
Hat er doch auch mit gemanagt oder Andrea so, Berg, okay, oder irgendeine so von diesen ganzen Schlagerbahnen. Nein,
hat
aber
er echt?
Ja, hat er. Aber okay. es ist doch, der war doch am Anfang auch jemand, den man wenig kannte, ne? Der glaube ich auch, wie gesagt, innerhalb der Branche belächelt wurde, der sich aber nach oben gearbeitet hat.
Ja, nur der hatte Ralf Rangnick. Genau. Das war, also da war Ralf Rangnick, war über Jahre hinweg das Gesetz. Also in Leipzig wurde, glaube ich, kein Teebeutel zu Wasser gelassen, ohne die Zustimmung von Ralf Rangnick.
Ja, absolut.
Und Minzlaff war dann nur derjenige, der dann entschieden hat, ist der Tee zu teuer oder doch nicht.
Genau, sehr gut beschrieben. Aber
aber mittlerweile emanzipiert. Und ich habe mit Krösche auch einen super Sportdirektor jetzt geholt.
Super.
Ganz andere Figur.
Ja.
Ganz anderer Typ wie Rangnick. Aber hoch kompetent, sehr, sehr, sehr klar. Aber nicht so, wie soll man sagen? Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so rechthaberisch, klingt jetzt zu negativ.
Ja, kein Professor, oder?
Ja, also nicht so. Nicht so diesen wissenschaftlichen Ansatz. Mhm. Also ich weiß es. Also warum? Ja, weil ich sage. Also das, da könnt ihr euch schon drauf verlassen. Das ist, ja.
Ja, aber das war ja schon eine Art Machtkampf, der da hinter den Kulissen stattgefunden hat. Ne? Das haben sie natürlich nach außen hin immer ein bisschen anders dargestellt.
Ja, ja.
Aber am Ende war klar, dass Minzlaff und Rangnick, da wird es halt irgendwann wird's heißen, der oder der. So, und jetzt haben sie, da bin ich bei dir, mit Krösche einen richtig guten Mann geholt, mit Minzlaff einen, der sich da reingefuchst hat.
Ja.
Auch gut aufgestellt, aber auch wieder anders als die anderen beiden, ne? Also als jetzt Dortmund und Bayern.
Der hat sich auch ein Mann der Zahlen, ne? Mhm. Ein Mann des Marketings und der Vermarktung. Das ist jetzt auch nicht die ganz große Überraschung bei RB Leipzig. Aber er hat sich dann auch, was das Sportliche betrifft, immer Expertise geholt.
Mhm. Ja, stimmt.
Und auch sehr bewusst. Und hat dann aber auch sehr klar gesagt, das kann ich Ihnen nicht sagen, das kann ich dir nicht sagen, das weiß nur der Rangnick. Also das musst du mit dem Rangnick besprechen. Der hat sich jetzt so, mittlerweile hat er sich so viel Wissen draufgepackt, dass seine Meinung auch gehört wird. Also auch was Spieler betrifft. Aber final die sportliche Expertise belässt er bei seinem Sportdirektor.
Mhm. Auch kein dummer Weg, wie ich finde.
Ja,
ne?
Absolut, also. Genau. Also das ist schlau, also zu wissen, was man kann und vor allen Dingen auch zu wissen, was man nicht so gut kann.
Ja, das
und
ist ganz wichtig.
Sich dafür dann einen ins Boot zu holen, der da weiterhilft.
Ja, ich meine, wir können jetzt wahrscheinlich nicht mehr die komplette Liga durchgehen. Aber wenn ich noch zwei Vereine vielleicht herausnehmen möchte, dann ist es Leverkusen, weil die natürlich auch sich auch verändert haben. Die haben die Tante Käthe, übrigens Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle nur das Beste, auch super Typ, Urgestein, aber auch er hat sich da im Laufe der Jahre Leute rangeholt, die ihn irgendwann mal beerben und die ihn jetzt unterstützen da, ne? Also ich mit Simon Rolfes finde ich ein ganz eloquenter Typ, auch jetzt nicht so der Dampfplauderer und Lautsprecher, aber ein guter Mann. Der Herr Caro heißt, wird der so ausgesprochen?
Ja.
Ein ganz wichtiger Mann, glaube ich, so, der zwischen Bayer und dem Club auch agiert, ne? Mhm. Und der ein riesen Netzwerk hat, was man hört. So, und dann können wir noch mal wieder einen Schritt nach Gelsenkirchen machen, wo sich relativ viel getan hat auf der Position, auch auf der Vorstandsebene. Die wiederum würde ich eher vergleichen mit Borussia Dortmund am ehesten, oder? Die haben mit Clemens Tönnies jemanden wie Aki Watzke. Ja. Jemand, der lange dabei ist, auch ein Stück weit.
Schon, also es ist vielleicht noch mehr Patriarch.
Noch mehr Patriarch, also, vielleicht, ja.
Vielleicht noch mehr, ja, noch mal einen mehr. Also muss man vielleicht auch volksnäher noch ein Stück weit. Und von seiner
Tönnies.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja,
ja.
Würde ich unterschreiben, ja.
Also ich weiß nicht, ob sich Watzke in den Block stellen würde und das Schalker Lied. Also das Schalker-Lied sowieso nicht, aber
das Schalker-Lied. Da würde ich sogar die Wette würde ich halten, Wolf. Ich weiß nicht, ob Aki
Nein, aber,
sich
aber
Block
wird,
stellen
er, wird er sich wird er sich in Block stellen und da mitsingen, pff, schwer vorstellbar. Ja.
Nee,
also
läuft,
die sind aber läuft. die sind noch auf der Suche nach dem Vater Weisheit.
Jein, ne? Also ich finde, Christian Heidel war natürlich ein Mann, wo du gesagt hast, okay, ich glaube viele haben es ihm zugetraut und haben gesagt, das ist genau der richtige Mann für Schalke 04.
Ja.
Aber im Rückblick, ich will da jetzt überhaupt nicht nachtreten oder so, aber im Rückblick hat sich Heidel natürlich verhoben mit der Nummer. Es war, glaube ich, eine Nummer zu groß.
Ja. Hundertprozentig. Also ist auch mein Gefühl. Wirklich. Wir hatten immer einen guten Draht und ich fand, es war immer ein guter Typ. Aber ich habe mich dann immer gefragt, okay, die Vision Schalke ist geht in Richtung Champions League und zumindest mal mittelfristig auch national wieder Titel zu gewinnen. Da habe ich mir gedacht, ob das der Heidel. Also ob das für den Heidel nicht eine Nummer zu groß ist. Das war so, aber es war nur mein Gefühl. Mhm. So im Nachhinein würde ich auch sagen, er sagt ja, also das war einfach die Gemengelage war schwierig und das war einfach
Glaube
schwierig.
Glaube ich auch, dass Schalke schwierig ist. Schalke also ist ein schwieriger Club, ja. Wird's auch immer bleiben.
Ja, ich glaube, dass sie jetzt gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Das meine ich ganz im Ernst. Also mit Reschke einen guten Kaderplaner, einer, da muss ich noch mal rein.
Reschke ja auch, ne? Eigentlich als der nach Stuttgart ging, ich gedacht, Hammer Transfer, weil es gibt ja kaum einen, der ein besseres Auge hat, glaube ich, innerhalb in Deutschland als Michael Reschke, ne?
Ja.
Und auch da vielleicht aber wieder kein Mann für die erste Reihe. Wir haben
ja schwer zu beurteilen. Also der hat, ich glaube, dass er im Verborgenen tut er sich etwas leichter. Aber auch das ist ja, ich denke immer in der Bundesliga oder im Fußballgeschäft wird zu oft in Schubladen gedacht. Der ist, Hansi Flick haben wir drüber gesprochen. Das ist halt einfach ein guter zweiter Mann. Ja, probier ihn halt aus. Also wenn du von ihm überzeugt bist, warum soll er nicht in der ersten Reihe funktionieren? Reschke, ob er jetzt in der zweiten Reihe Spieler aussucht oder in der ersten Reihe Spieler aussucht und dann auch noch für sie eintritt.
Das sehe ich anders.
Vielleicht war das Problem von Reschke in Stuttgart, dass er dann eben auch noch in die Mannschaftsaufstellung reingekrittelt hat, weil er Kraft seines Amtes, weil er gedacht hat, das stünde ihm jetzt zu. Also er hat im Prinzip seinen Tanzbereich verlassen. Weil er in der leitenden Funktion war. Und den Tanzbereich verlässt er jetzt, zumindest öffentlich, nicht mehr.
Ja, genau.
Weil jetzt kann er dem Jochen Schneider sagen, Jochen, also irgendwie müssen wir mal sprechen mit David Wagner. Also,
ich halte ihn ja auch für intelligent genug, dass er das vielleicht auch gemerkt hat, dass er da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Ja. Ne? Würde ich schon sagen. Aber wo ich dir widersprechen muss, ist mit diesem, probier es mal einfach aus, ist, glaube ich, bei einem Trainer deutlich leichter als bei einem Sportdirektor.
Keine Frage. Aber
weil du brauchst als Sportdirektor mittlerweile so viele Facetten oder Sportvorstand, wie du dann auch immer, ne? Da kommt Manager, ist ja scheißegal, wie das wird. Jetzt ist Geschäftsführer Sport, aber du brauchst halt neben dem Netzwerk und neben dem Auge für Spieler und neben dem Riecher brauchst du halt mittlerweile auch ein sehr gutes Auftreten intern wie extern. Ne?
Also klar, aber wenn du jetzt mal runtergebrochen auf deinen Job, du bist ein hervorragender Autor und irgendeiner sagt zu dir, sag mal, könntest du dir vorstellen, bei uns Sportchef zu werden? Dann sagst du,
Also bis auf die Tatsache, dass ich kein hervorragender Autor war.
Nein, aber ich habe im Wochenenddienst habe ich meine 5-6 Jungs eigentlich immer ganz gut koordiniert. Warum eigentlich nicht? Lass es uns mal ausprobieren. Also das ist ja völlig klar. Wenn du das Angebot auf dem Tisch liegen hast, denkst du zumindest mal drüber nach. Und im Zweifel sagst du dir, ach du, warum eigentlich nicht? Also da ist ja noch ein bisschen was dabei. Ich kann weiter wursteln. Muss es jetzt halt auch öffentlich vertreten. Nur da ist Stuttgart halt einfach ein ganz schwieriges Pflaster. Also ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Also ich kenne den Verein, wirklich in- und auswendig. Und da reden haben halt immer ganz viele Leute eben mit reingeredet. Also auch viele Altvordere. Und das wird Stuttgart unterschätzen viele. Das ist eine ganz schwierige Station für Trainer und Sportdirektoren. Und deshalb habe ich als Reschke, als der Name Reschke auftaucht, da habe ich gesagt, das ist nicht wahr, oder? Ja, ist halt so von seinem Gemüt und von seiner Mentalität her, ist er jetzt kein Schwabe. Ne? Das muss man einfach sagen. Ich glaube Jochen Schneider auf Schalke funktioniert das. Wird es funktionieren? Also die werden ihren Weg finden, weil das ist, auf Schalke ist jetzt im Moment eingeschränkte Mittel, große Erwartungshaltung. Also es gilt darum, Rohdiamanten zu finden und zu schleifen. Darum geht's. Also das ist die Challenge. Und das ist, glaube ich, was, wo sich sowohl Reschke als auch Schneider extrem wohlfühlen. Es geht nicht darum, den 30-Millionen-Transfer zu machen, der dann einschlagen muss, sondern es geht darum, so den kreativen 3-Millionen-Transfer zu machen, wo man sagt, boah, also da steckt noch ein bisschen Fantasie drin. Und da brauchen wir eben auch einen Trainer entsprechend, der den auf die Spur bekommt. Weil du kannst als Schalke, kannst du dich nicht einfach von Harit verabschieden. Du musst versuchen, ihn hinzubekommen. Weißt du? Also jetzt als Beispiel.
Total. Also ich finde das total spannend, den Ansatz, den du gerade hattest, weil das ist, würde ich komplett unterschreiben, dass du gerade, dass die jetzt auch die, ich sag mal, eingeschränkten Mittel, die Schalke nach Corona, sofern sie denn überleben, zur Verfügung haben wird, eher was ist, was Reschke und Schneider in die Karten spielt, weil sie genau dieses Netzwerk und diese Trüffelschweine auch sind, die jetzt eben nicht immer nur im obersten Regal jemanden finden, den sie dann auch überzeugen können, mit welchen Mitteln auch, sondern wirklich ein Näschen haben, wie du gerade sagtest, jemanden für wenig Kohle, der vielleicht aber genau ins Profil passt, da von dem Konzept zu überzeugen. Und da sehe ich Schalke auch sehr, sehr gut aufgestellt, was das angeht. Ja. Aber das braucht Zeit und da sind wir wieder bei der Gefahr, kriegst du die auf Schalke, weil das Umfeld brennt halt lichterloh schnell und das war in Stuttgart für Reschke ähnlich. Stuttgart ist ja eine so ein bisschen der Schalke der zweiten Liga. Aber nee, da gibt's noch einen anderen Club. Wir sind in Minute 50, Wolf. Schade. Wir können eigentlich nächste Folge können wir keine Fortsetzung schreiben, weil da lehne ich mich zurück und lausche deiner Semino Rossi Folge. Ich freue mich drauf. Und die Julia, glaube ich, auch schon. Mhm. Das heißt, am Samstag 15.30 Uhr wieder einschalten und bis dahin gesund bleiben vor allen Dingen. Und
Oder werden,
genau.
Und zwar völlig unabhängig davon, ob es mit Corona zu tun hat oder nicht.
Definitiv.
Und zwischendurch mal mal lachen.
Soll ich dir sagen, was ich mir jetzt gönne? Dann sind wir wirklich durch. Weil
ist ein Eis, oder?
Nee, ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut und hab's mich nicht angefasst. Es ist eine Fruchtbuttermilch Sommer Typ Zitronenwaffel.
Oh.
Ja, eisgekühlt, mein Freund.
Ich
lasse es krachen jetzt. Wolf, ich wünsche dir was.
Guten Hunger.
Bis Samstag.
Mach's
gut.
Ciao.
Tschüss.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.